Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit dem Karlsruher Biologen Mario Ludwig. Ludwig ist zum einen zuständig für die Bekämpfung von Schnaken in den Rheinauen, zum anderen schreibt er populärwissenschaftliche Bücher über die menschenähnlichen Eigenschaften der Tiere. Sein neues Buch heißt Tierische Jobs. Es ist das inzwischen 29.
Das erste, weiß ich, das war Tiere auf Wohnungssuche, Uraltbuch, klassisches Biologiebuch. Ja. Das war so mein Anfang, habe ich mit mehreren Kollegen zusammengeschrieben. War so, heute würde es wie Blindenregalen liegen, war so ein klassisches Ökologiebuch über Stadtökologie. Aha. Und dann gab es halt andere, aber 13. weiß ich sicher
Wobei
nicht
Wobei Stadtökologie eigentlich ein Thema ist, das heute Konjunktur haben müsste.
Ja, aber das war damals so mit erhobenem Zeigefinger geschrieben. Du musst, und heute macht man das nicht mehr. Da präsentiert man seinen Lesern doch besser kleine, unterhaltsame Stücke und versteckt die Botschaft so ein bisschen.
Also, was die tierischen Jobs angeht, da gibt's ein paar Jobs, die jeder kennt. Also was Hunde angeht, Blindenhunde oder Hunde, die nach Erdbebenopfern beispielsweise suchen. Bei den Tauben muss man dazu sagen, die wurden ganz früher in Kriegen eingesetzt und haben heute eine ganz neue Funktion.
Man hat auch mal versucht, sie als tierische Spione einzusetzen. Man hat ihnen Kameras im Ersten Weltkrieg umgehängt und hat gesagt, fotografiert ihr mal die gegnerischen Schützengräben von oben oder die Artilleriestellungen. Hat natürlich nicht funktioniert. Die Bilder waren unscharf oder sie haben nichts fotografiert oder sie hatten einfach keine Lust zu fliegen. Also das hat man wieder relativ schnell eingestellt. Aber Tauben, die bei uns ja so ein bisschen als Ratten der Lüfte verschrien sind, die sind hochintelligent und die können tatsächlich, wenn man ihnen pathologische Schnitte, also Schnitte, Gewebeschnitte präsentiert, können die den Unterschied feststellen zwischen Geweben, die einen Tumor haben und die keinen Tumor haben. Und sie können das genauso gut wie Pathologen tatsächlich.
Okay.
Einsetzen kann man es natürlich nicht, weil da ist eine Frage der Versicherung. Aber theoretisch könnten sie es, ja.
Ansonsten, die Tauben sind, glaube ich, nicht die einzigen Tiere, die über ein phänomenales Gedächtnis verfügen. Bei Elefanten ist es ja bekanntermaßen so. Ja. Was fällt Ihnen spontan noch ein?
Menschenaffen können sich gut erinnern, also gerade Gorillas oder auch Schimpansen haben da doch ein sehr gutes Gedächtnis.
Ja, was ist mit Delfinen beispielsweise?
Hochintelligente Tiere, die einzigen Tiere, die sich auch mit Namen vorstellen. Ja, also Delfine geben sich selbst Namen und stellen sich auch so vor. Und dann wird er auch entsprechend gerufen. Also das sind die einzigen Tiere, die sich tatsächlich selbst Namen geben.
Das ist eine gesicherte Erkenntnis?
Das ist eine gesicherte Erkenntnis, ja.
Eine gesicherte Erkenntnis ist weiter, wusste ich auch nicht, dass es Kapuzineräffchen gibt, die in den Vereinigten Staaten von Amerika in Haushaltssituationen zum Einsatz kommen, wo ein behinderter Mensch nicht mehr weiterkommt.
Vor allem bei querschnittsgelähmten Menschen, wo die Querschnittslähmung relativ hoch ansetzt, also Menschen, die ihre Arme nicht mehr bewegen können. Und dann gibt es in den USA eine Organisation, die heißt Helping Hands, also helfende Hände. Die bildet diese Kapuzineraffen. Kapuzineraffen, das sind so kleine Äffchen, so Unterarm groß etwa, sehr intelligent, sehr sozial, sehr geschickte Finger, als Haushaltshilfen auf. Die Ausbildung dauert so etwa 3 Jahre. Da lernen die zuerst mal so 30 einfache Befehle wie kratz, hol, bring, öffne die Schublade. Dann etwas mehr sophisticated, also dann lernen sie auch mal eine Gabel zum Mund zu führen oder den Schweiß abzutupfen und dann schwierige Sachen wie eine CD zu wechseln oder Mülleimer runterzubringen. Und dann werden die tatsächlich an behinderte Menschen vermittelt.
Mario Ludwig kommt aus einer Biologenfamilie. Er ist selbst Biologe. Er verdient sein Geld mit der Bekämpfung von Schnaken und mit Büchern über das Verhalten von Tieren. Und alle 2 Jahre unternimmt er eine Expedition zu Tieren, die ihm besonders wichtig sind. Er war bei den Elefanten im Dschungel von Thailand. Er war bei den Gorillas in den Bergen von Ruanda.
Das war tatsächlich im Grenzgebiet zwischen Ruanda und dem Kongo, im Park der Volkans, ein großes Naturschutzgebiet. Und da können Sie unter gewissen Auflagen Gorillas besuchen. Also Sie zahlen natürlich erstmal relativ hohen Betrag, um überhaupt die Erlaubnis zu bekommen. Und dann bekommen Sie natürlich verschiedene Verhaltensweisen. Also zum Beispiel, Sie dürfen sich den Gorillas nicht näher als 7 Meter nähern. Aha. Und Sie bekommen auch so Demutsgesten beigebracht. Also das signalisiert dann den Gorillas, von dem ist keine Gefahr zu erwarten.
Aber da waren Sie ja nicht allein unterwegs.
Nein, ich war mit meiner Frau und mit einem Tracker und einem Guide, der auch ein Gewehr dabei hatte, für was auch immer. Aha. Ich glaube nicht, dass es funktioniert hat, sah nicht sehr gepflegt aus. Aber dann gehen Sie auf 3000 Meter Höhe, das heißt höher als die Zugspitze durch den Dschungel. Wir sind so 3 Stunden gelaufen und dann haben wir eine Gorilla-Familie besucht, die der Tracker, der Fährtensucher, ausgemacht hat. Aha. Und dann stehen sie auf denen auf einmal im Unterholz gegenüber. Und da war also der Silverback, der Chef der Gruppe.
Ja.
Der ist als erstmal aufgestanden und hat dann wirklich auf seiner Brust getrommelt wie so im Tarzan-Film. Dann haben wir brav unsere Demutsgesten gemacht. Und dann war der an uns nicht mehr interessiert. Aber dann sind die anderen Gorillas gekommen. Also so ein Blackback, so ein Halbwüchsiger, hat aber immer noch 160 Kilo gehabt, ja. Der kam dann so zu mir und ein bisschen an mir rumgefummelt. Also die kannten die 7-Meter-Regelung nicht.
Was heißt rumgefummelt?
Der hat mir einen Arm gepackt, mal ein Knie, das tut schon sehr weh. Die haben ordentlich Kraft gehabt und der wollte mir nichts Böses. Da war ich im Weg gesessen und der hat gesagt, guck ich mir mal an, was da für einer sitzt. Ich habe dann immer zu meiner Frau gesagt, fotografier das mal. Sofort fotografieren. Die hat gesagt, wie, ich sehe nur noch schwarz von mir. dann hat er uns beiden so einen leichten Stoß gegeben. Wir saßen, sind wir umgefallen, so wie die Kegel. Und dann hat er also ein paar andere Sachen gemacht, ist fressen gegangen. Aber dann kamen die Mütter und haben uns ihre Kinder gezeigt. Wirklich, hey, das sind meine Kinder.
Ja.
Und es war ein wunderbares Gefühl. Also ich saß da und habe gesagt, das soll nie zu Ende gehen. Ich habe mir gesagt, können wir nicht noch ein bisschen länger bleiben zum Pferden suchen?
Aus wie vielen Tieren bestand diese?
20.
Und hierarchisch klar und auch für
ganz
Sie
klar.
Sichtlich organisiert?
Also klar, zuerst kam der Silverback, also der Chef von der ganzen Gruppe, der saß auch auf zwei Weibchen drauf, so wie so eine Art Ohrensessel. Also da wusste man schon, was das Sache ist. Dann kamen die Blackbacks, die Halbwüchsenden oder die männlichen, die nicht die Chefs waren, die Unterchefs sozusagen, und dann die Weibchen und dann die Kinder. Also da war schon eine gewisse Hierarchie zu sehen, auch für Außenstehende.
Haben Sie da sowas wie eine Nähe gespürt zu Lebewesen, die mit uns Menschen ja doch eigentlich sehr viel zu tun haben?
Eine unglaubliche Nähe. Also man hat da gespürt, hey, das ist meine Verwandtschaft, ja, eine etwas andere Verwandtschaft, nicht eine primitivere Verwandtschaft. Aber man hat schon, wenn man ihnen in die Augen geguckt hat, so eine Seelenverwandtschaft gesehen, an ihren Bewegungen, an ihren Gesten. Also das war schon was sehr Vertrautes.
Und die haben auch im Gegensatz, glaube ich, zu Schimpansen etwas sehr Soziales und etwas sehr Fürsorgliches.
Das stimmt genau. Also ich habe ein Jahr später Schimpansen besucht im Mahale-Nationalpark am Tanganyika-See, auch völlig abgelegene Gegend. Und dann kamen die am nächsten Tag auch wieder zurück. Und dem einen hat einen Riss im Ohr gehabt, der andere war auch schwer verletzt.
Okay.
Der Chef hat die eigene Mutter vergewaltigt. Also Schimpansen sind bei weitem nicht so freundlich, wie man immer denkt.
Sie hören SWR1 Baden-Württemberg mit Leute der Woche am Sonntagvormittag. Am Dienstag, dem Jahrestag der Atomkatastrophe von Hiroshima, war Katja Kassing Leutegast von Nicole Köster. Katja Kassing ist Japanologin. Sie verlegt japanische Literatur. Sie hat selbst 12 Jahre in Japan gelebt und sie liebt dieses Land auch wegen seiner Schönheit.
Die Kirschblüte ist jedes Jahr der Hit, muss man sagen. Also das ist unglaublich, was da für ein Trubel herrscht und dass eben alle Welt dann auch tatsächlich rausstürzt in den nächstbesten Park. Und ich finde das so lustig, dass wie die Deutschen, also das ist das Klischee, was man eben hat von den Deutschen, die fahren nach Mallorca und einer wird morgens zum Strand geschickt mit Handtüchern und der muss dann die ganzen Liegen belegen. So macht man das dann in Japan. Also einer aus der Firma wird dann in den Park geschickt und muss eine blaue Plastikplatte auslegen, um dann schon mal den Platz zu markieren, wo man dann eben hinterher nach der Arbeit hingeht und vielleicht ein Bento, also eine mitgebrachte Mahlzeit, verzehrt oder eben Bier trinkt oder so. Also Kirschblüte ist in Japan ein Riesenthema. Sobald die dann anfängt, Japan, muss man wissen, das ist ja ein sehr langgestrecktes Land. Man hat alle Klimazonen, das heißt, die Kirschblüte fängt natürlich im Süden auch früher an als im Norden. Und in den Nachrichten wird immer ganz genau gesagt, wo diese Linie jetzt gerade ist, wo Kirschblüte zu erwarten ist und welche Zeit man sozusagen hat bis zum ersten großen Regen, wo dann die Blüten alle schon wieder weg sind. Also es ist ein Riesenthema.
Und welche Symbolik steckt dahinter? Hat es irgendeine größere Bedeutung?
Naja, die Kirschblüte, die dann so schön ist anzuschauen und die aber doch nur der, also wirklich nur sehr wenig Zeit auf Erden beschieden ist sozusagen, die dann also beim erstbesten Sturm oder beim erstbesten Regen natürlich dann vom Baum segelt. Also ja klar, Symbol der Vergänglichkeit, schlechthin schön anzuschauen und aber eben nur von kurzer Dauer und dann leider schon zu Ende.
Sie waren insgesamt 12 Jahre in Japan, da haben Sie sicherlich auch die ein oder andere Kirschblütenzeit miterlebt. Welche Wirkung hatte das auf Sie?
Also ich fand das wirklich lustig. Genauso wie Neujahr, auch mein erstes Neujahr, das kann ich Ihnen gleich auch noch erzählen, am Meiji-Jingu, am Meiji-Schrein in Tokio. Ich fand das halt einfach nur faszinierend, dass die Leute in den Park stürzen und dann ist es wirklich so voll und es gibt Ranglisten. Also sie können dann genau gucken, was sind die Top-Sightseeing-Spots sozusagen für die Kirschblüte. Und da knubbeln sich dann die Leute und man ist da gar nicht, also das ist so gar nicht meine Vorstellung irgendwie, wenn man so ein bisschen in Ruhe sich was Schönes angucken will. Sondern
man hat eigentlich eher eine romantischere Vorstellung
davon. Ja, genau. Nein, das ist eher so Volksfest und ich fand das halt lustig, weil das sind halt so die kleinen Sachen. In Japan zieht man ja die Schuhe aus, bevor man eine Wohnung betritt. Und dann legen die Japaner eben diese blauen Plastikplanen aus. Und bevor man auf diese Plastikplane tritt, werden auch die Schuhe ausgezogen. Also die werden dann so säuberlich aufgestellt und dann hockt man sich halt dahin und dann wird sozusagen ausgelassen, wirklich ausgelassen, was man sich bei Japanern ja eigentlich auch nur
bedingt vorstellen kann.
Genau. Da wird ausgelassen, getrunken und vielleicht auch gesungen und gegessen. Und das fand ich einfach immer nur verrückt.
SWR 1, Leute der Woche, jetzt mit einem Mann, der ein Handwerk ausübt, das in unserer Wegwerfgesellschaft eigentlich immer wichtiger werden sollte. Ralf Jeckel ist Schuhmachermeister in Stuttgart. Er repariert Schuhe, er nimmt aber auch Maß und macht auf Wunsch Maßanfertigungen. In dieser Woche war Ralf Jeckel Leutegast von Nicole Köster.
Der Fuß wird untersucht, der Fuß wird gestellt, wird belastet. Der macht Kniebeugen und ich sehe sofort, wo der ein bisschen eine Feldstellung hat oder nicht. Hat er keine Feldstellung, fangen wir sofort mit dem Maßnehmen an. Sonst bauen wir dem erstmal eine korrigierende Schale. Der Fuß wird neutral gestellt. Dann ist der Fuß von dem Maß ein bisschen anders, als wenn er verkippt ist. Fuß, der durchsackt, wird breiter, länger. Fuß, der neutral steht, macht andere Arbeit. Ich schaue mir die Schuhe an, die die Leute anhaben. Dann nimmst du an dem Schuh, am abgelaufenen Absatz, an den Druckpunkten im Schuh, sieht man also ganz genau, wo der Kunde unterwegs ist. Und dann messen wir an. Maße, Länge, Höhe, Breite, 7 verschiedene Ballenmaße und Längenmaße und dann habe ich noch die Knöchel- und die Wadenmaße und dann fängt man an. Leisten lässt man sich heute, gibt es eine extra Firma, die fräst die Leisten, also bevor ich mal hingegangen, dann nimmt man altes Birkenholz, altes Lindenholz und dann wird der Leister gefertigt. Heute lässt man das Ganze vorfräsen, also ich kann mehr oder weniger die Maße angeben, lasse man in der Leisterfabrik dann die Leiste vorfräsen und dann kriege ich die mehr oder weniger fast fertig geliefert.
Das kommt dann zu dir in die Werkstatt und der nächste Schritt ist sicherlich auch das Leder. Sucht sich der Kunde das Leder selber aus?
Ja, ich habe da verschiedene Ledermuster. Man verwendet immer für die Futterleder, verwendet man pflanzlich gegerbte Leder, weil die am Fuß sind, der Fuß schwitzt. Die Futterleder haben keinerlei Schadstoffe. Das ist ein helles Leder, weil es einfach atmungsaktiv ist, Feuchtigkeit aufnehmend und Feuchtigkeit weitergeben. Das Leder ist, die Feuchtigkeit muss heraus. Es gibt kein besseres Material als Leder für Füße.
Und wo kommt das Leder her? Hier aus der Region?
Also
oder?
Ich kaufe mein Leder alles eigentlich aus der Region, also aus der Schweiz. Also je länger die Kühe auf der Wiese sind, auf der Weide sind, je mehr Gras sie fressen und je älter sie werden, umso besser werden Leder.
Kommen die Baden-Württemberger nicht in Frage?
Die Baden-Württemberger kommen auch in Frage, kommt auch Leder her. Wenn die Kühe halt im Endeffekt nur für 2-3 Jahre, die Kälber 2-3 Jahre mehr oder weniger bis für Fleischzucht züchtet werden, dann kommt das Kalbleder runter, dann waren die mehr oder weniger nicht viel draußen, das Leder ist eigentlich auch nicht so gut. Lange Leder, die lange draußen waren, haben eine bestimmte Stärke, haben eine bestimmte Flexibilität, Regen, Sonne, Wind, Wetter, keine Kälte, alles muss drüber, dann ist das Leder erst gut, dann ist die Haut erst gut.
Was kann sich der Kunde denn alles aussuchen? Also Leder und dann sicherlich auch die Art des Schuhs, oder?
Natürlich, Leder gibt es alles. Da gibt es von exotischen Leder bis zu Kalb, Pferd, es gibt alles. Da ist heute keine Grenze mehr.
Farben gibt es unterschiedlich. Da schreien die Tierschützer doch wahrscheinlich auf beim Pferd, oder?
Ja, man muss das einfach so sagen, dass Leder eigentlich ein Abfallprodukt ist aus der Fleischindustrie. Wenn wir zum Beispiel in der Fleischindustrie, die ganzen Tiere werden nicht wegen dem Leder geschlachtet, die wollen die Leute ja essen. Und dann ist ja, Leder ist ja übrig. Und das Leder hauen sie sonst in die Tonne. Das ist eigentlich bloß eine alte gammelige Eiweißhaut, die vor sich hingammelt und diese wäre ein Problem. Also bringst du zum Gerber. Der Gerber ist auch ein Ausbildungsberuf. Gute Gerber haben da auch ihre Rezepte. Ich habe einen Gerber, der langt mit dem Finger in seine Gerbrühe rein, probiert und sagt 20% Mimosa-Rinde, 10% Früchterinde. Der probiert es wie ein Koch
der
seine Soße.
Der weiß Bescheid, was drin ist. Ja.
Und der baut halt die besten Leder.
SWR 1, Leute der Woche.
Fundamental-Pazifist wird Militärbischof. Das könnte die Boulevard-Überschrift für den Mann sein, der am Freitag bei uns zu Gast war. Sigurd Rink ist seit 5 Jahren der Militärbischof der evangelischen Kirche in Deutschland. Er betreut Bundeswehrsoldaten, er macht Truppenbesuche in Afghanistan und in Mali und er erinnerte sich bei uns auch an diese frühen 80er Jahre und die Proteste gegen Nachrüstung und Pershing II.
das war die Zeit damals. Ich habe an der Universität in Marburg studiert, die damals unglaublich linksliberal bzw. grün eingestellt war. Ich war in der Tat der Meinung, auch gerade nach den Verheerungen des Zweiten Weltkrieges, dass man da unbedingt pazifistisch unterwegs sein muss. Bin auch genauso in der Schule auch geprägt worden. Es war natürlich in dieser Blockkonfrontation auch nochmal eine ganz andere Lage, als das heute ist.
Also diese Nachwirkungen des Zweiten Weltkriegs, heute beispielsweise der 74. Jahrestag des Atombombenabwurfs auf Nagasaki. Wir haben in den Nachrichten die Zahl gehört, 70.000 Menschen sind damals zu Tode gekommen. Sie haben Theologie studiert, Sie haben verschiedene Pfarrämter ausgeübt und hatten ein Erweckungserlebnis, das damals mit Ruanda zusammenhing?
Genau so war das. Ich war im Gemeindepfarramt in Falkenstein, Königstein-Falkenstein im Taunus in Hessen unterwegs. Und da war es so, dass da meine fundamentalpazifistischen Überzeugungen wirklich ins Wanken gekommen sind. Denn man weiß ja, dass in Ruanda 600.000 bis 800.000 Menschen zu Tode gekommen sind, weil die internationale Gemeinschaft nicht eingegriffen hat. Obwohl sogar ursprünglich UN-Blauhelme unterwegs gewesen sind. Und ich hatte unter meinen Gemeindegliedern eine ganze Reihe von Leuten, die bei der damaligen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ, in Eschborn unterwegs waren. Und die sagten, an der Stelle kannst du nicht zuschauen, sondern du musst unter Umständen auch mit Blauhelm oder wie auch immer als internationale Gemeinschaft reingehen und auch bewaffnet reingehen, weil da kommt Entwicklungshilfe an ihr Ende.
Wobei sowas hat es parallel in Jugoslawien gegeben, wenn wir uns an Srebrenica erinnern in den 90er Jahren. Sowas hat es viel später auch im Nordirak gegeben, wenn wir an die Verfolgung der Jesiden denken.
So ist es. Genau, das hat es immer wieder gegeben. Und deswegen hat ja auch 2005 die Völkergemeinschaft gesagt, die Vereinten Nationen, es gibt eine Verantwortung zum Schutz, eine Responsibility to Protect. Und wenn es einen entsprechenden Entschluss, eine entsprechende Resolution der Vereinten Nationen gibt, dann muss es auch die Möglichkeit geben, bei schwersten Menschenrechtsverletzungen oder Völkermord auch von außen einzugreifen. Und ich finde das sehr weise und kann mich auch damit sehr gut identifizieren.
Die Art und Weise, wie die Bundeswehr in die Geschichte involviert ist, also beispielsweise auch mit dem Umstand, dass das Parlament zustimmen muss, ist das für Sie ausreichend?
Das ist, finde ich, sehr adäquat und auch im internationalen Maßstab ja absolut einzigartig, muss man sagen. Die Hürden sind an der Stelle sehr hoch und das finde ich auch absolut angemessen, denn ich finde, man sollte die deutsche Geschichte auch nicht vergessen an der Stelle. Ich meine, wir haben zwei Weltkriege erlebt und auch schuldhaft mit verursacht. Und von daher gesehen, dazu muss man stehen. Und auch dieses manchmal ein bisschen Bedenkenträgerische der deutschen Politik, ich glaube, das tut im internationalen Maßstab ganz gut.
SWR 1, Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag mit dem evangelischen Militärbischof Sigurd Rink. Rink ist Zivilist, das heißt, er trägt keine Uniform, er wird auch nicht vom Verteidigungsministerium bezahlt, sondern von seiner Amtskirche. Eines unserer Gesprächsthemen in SWR 1, Leute, Soldaten, die aus ganz unterschiedlichen Gründen traumatisiert von Auslandseinsätzen zurückkommen.
Als Offizier muss ich ja auch Befehle geben. Und immer wieder sind Entscheidungen zu fällen, wie agiere ich richtig. Und natürlich eines der ganz damals umstrittenen Beispiele war ja auch die Affäre rund um Oberst Klein, nicht? Das mit dem Tanklastzug.
Sie persönlich kennen?
Genau, den ich auch inzwischen kennengelernt habe. Aber es gibt auch viel unscheinbare Situationen. Ein Offizier gibt seiner Truppe den Befehl, einen bestimmten Weg zu sichern oder zu untersuchen. Und genau das war da passiert. Und häufig hat die Truppe an der Stelle auch die richtige Intuition und sagt vielleicht, nee, also diesen Weg wollen wir heute nicht probieren, aber der Befehl wird gegeben und dann ist es eben auch in diesem Fall vorgekommen, dass das Fahrzeug dann wirklich auf eine Sprengfalle aufgelaufen ist mit den entsprechenden Folgen auch für die Soldaten. Und das geht diesem Offizier bis heute nach, dass er den Befehl gegeben hat. Jeder würde sagen, okay, es ist ein ganz normales Zeichen der Ratio und er hat gar nichts falsch gemacht. Und trotzdem hat er den Befehl gegeben und die Soldaten tragen daran.
Weil Sie diesen Oberst Klein gerade angesprochen haben, der ja später zum General befördert wurde, haben Sie auch den Eindruck, dass der bis heute unter dieser Entscheidung, die Amerikaner zu holen mit all den bekannten Folgen, dass er darunter leidet?
Das weiß ich nicht und so gut kenne ich ihn an der Stelle auch nicht. Aber ich weiß, dass er als ein ausgesprochen verantwortungsvoller und auch sehr nachdenklicher Offizier gilt. Ich glaube, solche Erlebnisse und auch solche Befehle wird kein Mensch wirklich los, sondern es geht einem immer wieder nach, hast du damals richtig gehandelt? Aber man muss sich ja vorstellen, es sind ja quasi Entscheidungen, die in Minutenschnelle gefällt werden müssen. Da kann man nicht mal sagen, ich ziehe mich hier mal 24 Stunden mit meinem Team zurück, sondern und Menschen
er hatte,
sind,
wenn ich das noch sagen darf, glaube ich, die Sorge, dass ein Terroranschlag auf das Bundeswehrcamp unmittelbar bevorstünde.
So ist es, genau. Und das sind wirklich moralische und ethische Abwägungsentscheidungen. Eine meiner Töchter studiert Medizin, das ist dann am Operationstisch sozusagen. Also es ist eine unmittelbare Situation, aus der man handeln muss. Und das ist eben Teil des Menschseins, auch dass dann auch unter Umständen Fehler passieren oder schuldhaft gehandelt wird. Das ist übrigens auch ein Thema für die Bundeswehr, also auch sowas wie Fehlerkultur. Also anschließend auch drüber nachzudenken, haben wir adäquat reagiert? War das richtig, wie wir reagiert haben? Hätten wir anders reagieren können? Das gehört zum menschlichen Leben dazu.
Also wenn Sie sowas ansprechen wie Fehlerkultur innerhalb der Bundeswehr, interpretiere ich Sie richtig, dass die verbesserungsfähig ist?
Ich glaube, es ist ein permanenter Verbesserungsbedarf an der Stelle und ich glaube, die Bundeswehr ist da auch schon große Schritte gegangen, zum Beispiel auch in der Versorgung von Menschen, die an Einsatzfolgen leiden. Aber es sind natürlich immer, wie es eben in unserem Gemeinwesen ist, es sind dicke Bretter, die gebohrt werden müssen. Es geht immer sehr langsam voran sozusagen und ich glaube, eine große Institution muss an so einem Thema wie Fehlerkultur immer weiterarbeiten.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche.
Sibyl Schreiber ist eine deutsche Journalistin. Steven Schneider ist ein Schweizer, der als Lehrer gearbeitet hat. Und beide zusammen sind das bekannteste Ehepaar in der Schweiz. Der Grund: Seit 20 Jahren führen Schreiber-Schneider eine öffentliche Beziehung. Sie schreiben über sich in Zeitungskolumnen und in Büchern. Sie veranstalten Lesungen und Seminare und sind in einem ganz bestimmten Bereich allerdings eher zurückhaltend.
Das Thema Schlafzimmer wird sehr, sehr selten von uns öffentlich thematisiert. Also wir schreiben ja aus unserem Leben.
Ja.
Und es muss so sachte sein, dass es für uns ja auch geht. So, wir leben öffentlich, die Leute reden mit uns, wir werden erkannt. Und das muss ja für uns auch funktionieren.
Ja.
Und das scheint uns aber zu gelingen. Wir hatten jetzt ja auch gerade wieder was in den Sommerferien.
Ja, ja, es wird gut aufgenommen. Aber was natürlich ein Problem ist, unsere Kinder, 15 und 18, die gehen zur Schule. Sie selber lesen die Kolumnen nicht. Die lesen, nein, die lesen die
das
Kolumnen nicht. Das interessiert die überhaupt nicht. Okay. Und sie kommen auch nur noch sehr selten vor. Und wenn, dann lesen sie, dann müssen sie sie vorher lesen, damit sie sagen, ja, es ist okay. Aber ihre Spandli, wie wir sagen, ihre Kameradinnen, ihre Kolleginnen in der Schule, die lesen unsere Kolumne. Und deshalb müssen wir ein bisschen darauf Rücksicht nehmen, was die lesen und dann unseren Kindern sagen.
Was ist mit dem Thema Religion? Schreiben Sie drüber? Mhm. Warum nicht?
Darüber wird ja schon sehr viel geschrieben von anderen. Wir sind wirklich so, wir bleiben sehr im Alltag. Wir schreiben auch nicht über Politik. Wir sagen wirklich, wir widmen uns dem Beziehungsleben, dem Familienleben, das Zusammenleben Mann, Frau. Das ist so ein spannendes Gebiet.
Aber in diesen turbulenten Zeiten Politik komplett außen vor zu lassen, stelle ich mir auch nicht ganz einfach vor.
Ist nicht einfach, aber ist vielleicht eine ganz wohltuende Nische. Auch für die Leute, die uns lesen. Also
ist das Ihre eigene Entscheidung gewesen oder war das auch eine Vorgabe derer, die Sie mit der Geschichte beauftragt haben?
Das ist unsere Entscheidung.
Das ist unsere Entscheidung. Ja. Wir sind sehr, sehr frei. Wir haben eine einzige Kolumne jemals von diesen 1000 zurückgeschickt bekommen.
Okay.
Aber das war nicht wegen religiösen oder politischen Themen. Das war, wir standen am Gotthard im Stau und konnten nicht auf die Toilette und haben dann eine Lösung gesucht und auch gefunden. Das war dann der Redaktion zu unappetitlich irgendwie.
Aha, aber sehr praktisch war es.
Ja, war sehr gut, ja. Wir haben sehr viele Reaktionen gekriegt von anderen Leuten, wie sie das Problem lösen, wenn sie vor dem Tunnel stehen und nicht auf die Toilette gehen können.
Werden Sie oft darauf angesprochen, auf das, was Sie da veröffentlichen?
Sehr, ja. Und aber immer positiv. Eigentlich immer so, die Leute kommen und sagen, boah, was ihr erlebt, erleben wir. Wir haben manchmal das Gefühl, ihr schreibt über uns. Und das finde ich irgendwie so spannend, dass eigentlich dieses Alltagsleben ist, deckt sich vielleicht in 80% bei den Leuten mit unserem Leben.
Ja.
Und es irgendwie auch wohltuend zu merken, hey, die haben dieselben Probleme.
Das ist ganz interessant, eben ob jung, ob alt, ob lang zusammen, nicht lang zusammen, ob Mann, Mann, Frau, 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 Mann.
Aha.
Es gibt offenbar Parallelen in jeder Beziehung. Wenn man vor dem Geschirrspüler steht, sind die Diskussionen immer die gleichen.
Mhm.
Ja.
Und es ist banal auf eine Art, aber auf der anderen Seite eben auch irgendwie erleichternd zu merken, hey, wir müssen das alles nicht so schwer nehmen. Es ist nicht so wild, oder worüber man sich immer aufregt in der Beziehung.
Wir Superhelden, das ist der Titel des aktuellen Buchs des Schweizer Autors Steven Schneider. Schneider schreibt darin über alte, weiße und weise Männer, über ihre Niederlagen und ihr Scheitern, auch darüber, wie sich die Rolle und wie sich das Selbstverständnis von Männern in den letzten Jahren verändert hat.
Ich meine, ich bin jetzt so über 50, knapp über 50. Es ist so, zwei Drittel sind rum. Und die letzte Drittelspause, wo man sich nochmal einstellen kann auf das letzte Drittel, das war so die Idee. Und natürlich kann man zurückblicken auf ein Leben, das Siege und Niederlagen hat. Ja.
Ja. Wobei die Niederlagen natürlich insofern spannender sind, als man möglicherweise mehr auch für sich selber daraus lernen kann?
Absolut. Also die Krise ist immer die Chance auch. Ja. Das Buch ist dann auch weniger ein Porträt von alten weißen Männern, sondern versucht irgendwie alte weise Männer irgendwie zu porträtieren.
Da gibt es einen Typen, den Sie porträtiert haben, der eine total spannende Lebenswendung genommen hat. Der fing an als sehr erfolgreicher, international erfolgreicher Werber. Die Lila Kuh ist, glaube ich, von ihm. Und der lebt heute als Benediktinermönch.
Ja, der ist mit 50, hat er keinen Sinn mehr gesehen in diesem Rat Race, in diesem Rattenrennen, in dem er sich befand. Und hat diese Radikalwendung gemacht und hat ein paar Jahre gebraucht, bis er soweit war, ins Kloster einzutreten. Mhm. Und jetzt ist er um die 80, aber immer noch ein Zweifler, ein Umtriebiger, ein nervöser Mensch, aber jetzt Mönch.
Aber bei dem kam, wenn ich das richtig in Erinnerung habe dazu, also gescheiterte Beziehungen, Frauenbeziehungen, depressive Phasen und dann diese Überlegung, mit dem Leben nochmal was komplett Neues anzufangen. Haben Sie das Gefühl, dass der als Mönch jetzt glücklich ist?
Ich habe ihn gefragt und er hat gesagt, dass er glücklicher sei. Das sei das letzte große Abenteuer eines Menschen oder das größte Abenteuer, das ein Mensch überhaupt machen kann, sich völlig nur noch auf sich alleine zurückzubesinnen und mit Gott also in eine Zwiesprache zu treten.
Sie haben einen anderen porträtiert, dessen Probleme wo ganz anders stattfinden, nämlich auf der Rennstrecke. Ein Schweizer Rennfahrer, Fessler heißt der.
Ja, Marcel Fessler.
Wie ein Rennfahrer mit Niederlagen umgeht. Was haben Sie von diesem Menschen gelernt?
Es war sehr schön. Er hat dreimal Le Mans gewonnen, die Gesamtwertung, das größte Rennen der Welt. Aber natürlich kennt er sich besser mit Niederlagen aus, logischerweise. Man verliert häufiger. Er hat gelernt zu sagen, es geht nicht mehr um den Sieg, es geht darum, die absolut beste individuelle Leistung zu bringen. Der Rang ist zweitklassig oder nicht wichtig. Und das ist eigentlich, was ich mitgenommen habe, da das Beste zu geben.
Eins gehört. SWR 1.